Schon beim letzten Mal, Königspsalmen, geht eigentlich ja erstmal um den König zu Jerusalem. Dann kann man sich fragen, was geht das uns denn an? Na gut, Jesus ist König, der ist ja auch der Davidssohn, dann passt ja auch irgendwie. Und dann ist das Schöne aber eben auch dabei, dass auch wir Könige sind in Jesus. Und von daher können wir diesen Psalm lesen für den König damals. Wir können den Psalm lesen für Jesus und wir können ihn auch für uns lesen. Es wird ein buntes Potpourri, wie ihr das ja von mir schon kennt. Also Psalm 21, ein Psalm Davids vorzusingen. Noch eine schöne Sache beim Vorsingen ist, ja, man kann sich die Sachen da viel leichter merken. Habt ihr vielleicht auch gemacht in der Schule oder was auch immer, dass man sich die Sachen vorgesungen hat. Also es gibt ja so Lernlieder und so weiter, dass man dann Sachen macht. Allein schon das ABC-Lied, ne? Dass man das dann schon mal kann als Kind. Zumindest haben wir das oft gemacht in Griechisch und auch Hebräisch, dass wir so Lernlieder hatten, dass man sich die Sachen dann besser vormerken konnte, weil das hast du dir einfach vorgesungen und dann ging's. Und auch die Reformation hat sich eigentlich vor allem durch Lieder verbreitet. Also von daher ist das auch nicht ganz verkehrt. Also darum, Vorsingen ist nicht verkehrt, weil man das dann nochmal auf eine ganz andere Art und Weise drin hat. Dann sagt David, Herr, der König freut sich in deiner Kraft. Und wie sehr fröhlich ist er über deine Hilfe. Also jetzt hier eindeutig der König. Beim letzten Mal habe ich ja gesagt, konnte man darüber streiten, dass es ja auch eigentlich nur ein Gesalbter sein könnte, also auch der hohe Priester oder was auch immer. Aber hier eindeutig der König. Was tut der König? Er freut sich. Nämlich in deiner Kraft. Das ist zwar etwas, was wir in der Gemeinde erst richtig haben, nämlich in Jesus zu sein. Aber auch damals im Alten Testament gab es das schon, in Gott selber zu sein und in ihm die eigene Kraft zu haben. Aber das Schöne ist, also dort war es halt nur in Gott, also quasi in Gott eingekleidet, aber halt Gott. Und Gott und Mensch unterscheiden sich doch noch mal ein bisschen. Weiß ich nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Jetzt beim Neuen Testament ist das Wunderbare, das ist eine der Sachen, die halt Paulus ganz groß betont, dieses, dass wir in Jesus Christus sind. Jesus, der zwar auch wahrer Gott ist, aber eben auch wahrer Mensch. Und dadurch stecke ich auf einmal drin im perfekten Menschen. Also, das habt ihr schon manchmal gehört von mir, das gibt ja das Endo- und das Exoskelett. Also Endoskelett ist das, was wir in uns drin haben. Und Exoskelette gibt es bei anderen Tieren manchmal noch. Also die haben dann eher Außenpanzer. Oder wir können das als Menschen auch haben. Das sind also große Roboterarme quasi. Und dadurch kann man Dinge hinkriegen, die man sonst nicht hinbekäme. Also das hat man tatsächlich auch benutzt schon, um Leuten das Laufen wieder beizubringen. Aber auch andere Sachen kann man damit machen. Man kann plötzlich Dinge hochheben, die viel zu groß sind für einen eigentlich, aber es funktioniert dann auf einmal. Und genau so ist das in dieser Kraft. In der Kraft freut sich der König. Er weiß ganz genau, es ist nicht meine Kraft. Denn, das ist ein schöner Choral von Luther, mit unserer Macht, in dem Fall dann halt, ist nichts getan, wir sind ja bald verloren. Einfach klar machen, ich alleine komme nicht weiter. Und das ist das, was der König auf alle Fälle wissen darf. Er muss nicht das Volk alleine führen. Alle anderen Könige auf der Erde, zumindest zu dem Zeitpunkt, haben diesen Vorteil nicht gehabt. Die mussten sich auf die Dämonen verlassen oder was auch immer. Also gab auch schon, das hatten wir ja bei Psalm 19 auch mit dem König dann da Machu Picchu, der plötzlich herausgefunden hat, oh, huch, wir hatten ja doch einen Gott. Also es gab mitunter auch andere, die sich darauf verlassen haben, aber die haben gewusst, wir sind nicht so krass das Volk Gottes wie Israel. Also natürlich kannten sie Israel nicht, aber Israel hat diese ganz besondere Zusage gehabt. Also wer, wenn nicht der König von Israel, hat diese Zusage, dass er sich nicht auf seine eigene Kraft verlassen muss, wenn er das ganze Volk regieren soll, sondern auf Gottes Kraft. Und das ist eben auch das Schöne, dass wir diese Kraft heute auch haben. Genau diese Kraft, die Dinge vollbringt, die wir selber gar nicht vollbringen könnten. Und darum sagt er dann, wie fröhlich ist er über deine Hilfe. Das Wort Hilfe, beim letzten Mal habe ich es ein bisschen durcheinander gekriegt, jetzt diesmal ist tatsächlich einfach nur das Wort Yeshua, also wieder das Wort, das auch im Namen Jesus drinsteckt. Also, Yasha heißt helfen, heilen, heil machen, retten, also retten aus allen Umständen. Und darüber darf sich der König freuen. Wie sehr darf sich der König freuen darüber, genauso wie wir auch, bloß tatsächlich noch mit einem Unterschied, nämlich, dass wir als Kinder Gottes oder Söhne Gottes, als Braut Christi, über dem König von Israel stehen, geistlich gesehen. Der war es nämlich nur nach dem Fleisch. Wir sind es auch im Geist. Und darum, weil wir wissen, uns sind die Sünden vergeben, wir sind adoptiert, zum einen adoptiert, zum anderen hineingeboren in die Familie. Wir haben reingeheiratet, was auch immer noch die alle Bilder dabei sind. Wir sind dabei, wir gehören dazu. Und zwar von Geburt. Ohne Sünden. Mit den kompletten Ehren ausgestattet, die der Sohn Gottes selber hat. Warum? Weil wir in ihm sind. Also damit haben wir einen viel größeren Grund, uns zu freuen. Und dann wird hier jetzt zum Teil beschrieben, wie sich denn diese Hilfe zeigt. Also, Vers 3, du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch und verweigerst nicht, was sein Mund bittet. Ganz zu Anfang, den Vers habe ich manchmal schon zitiert und habe dann anderes Wort im Hinterkopf gehabt. Also es ist tatsächlich hier nicht das Wort Sha'al, was dann auch einfordern heißen könnte. Hier heißt tatsächlich Herzenswunsch nochmal aussprechen, das ist Begehren. Wobei andere Bibelverse haben das tatsächlich wieder mit dem Sha'al, also dass man es auch einfordern kann. Aber in dem Fall ist tatsächlich nur das Wünschen. Aber auch da nochmal, wie wir es beim letzten Mal hatten, du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch. Also beim letzten Mal war der Vers 5 in Kapitel 20, er gebe dir, was dein Herz begehrt. Und da eben das, was bei uns manchmal doch sauer aufstößt, die wir ja doch mehr aus der Bibel kennen, dass wir dann Jeremia 17, Vers 9 dagegen halten, es ist das Menschenherz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Und trotzig und verzagt kann man auch mit sündvoll und verdorben übersetzen. Warum soll Gott dem König, der doch in dem Fall sogar wirklich ein unerlöster Mensch ist, also nicht so wie wir halt zumindest, wieso soll er dem denn seines Herzens Wunsch erfüllen? Lehnt sich Gott da nicht ein bisschen weit heraus? Also, ne, also da können wir dann viel, viel besser sagen und alles, das geht doch gar nicht, weil was halt wünscht sich das Herz nicht, alles an bösen Dingen und so weiter. Das Gute ist, den Vers habe ich beim letzten Mal schon mit angebracht, Sprüche 21, Vers 1. Da heißt es, des Königs Herz ist wie Wasserbäche in den Händen des Herrn, er lenkt es, wohin er will. Und das habe ich beim letzten Mal nicht mit reingenommen, in Psalm 33 heißt es sogar, dass Gott allen Menschen das Herz lenkt. Das ist dann in Vers 15. Gott lenkt bei allen Menschen. Jetzt ist allerdings das Problem, dass wir uns auch gerne dagegen wehren können. Und damit möchte Gott dann zeigen, okay, ich will dich lenken. Also das eine kann er halt schon tun, dadurch, dass der Heilige Geist da ist. Und dann aber auch durch sein Wort. Nämlich beim König gab es eine ganz besondere Regelung. Dürft euch einfach mal notieren, ich lese es jetzt nicht extra vor, aber 5. Mose 17 in den Versen 18 bis 20. Vorher hat Gott beschrieben, wenn ihr einen König habt, den ihr über euch setzt, dann soll er nur aus euren Brüdern sein und das und dies und jenes soll er alles nicht machen. Und dann aber das soll er machen, nämlich an dem allerersten Tag, an dem er in Amt und Würden kommt, soll er sich hinsetzen und dieses Buch des Gesetzes abschreiben. Ob damit nur das 5. Buch Mose gemeint ist oder alle 5 Bücher Mose, ist erstmal egal. Weil Gott sagt eben erstmal, schreib mein Wort ab. Natürlich fänden wir es viel praktischer, wenn er gleich alles abschreiben könnte, aber genau. 5. Mose reicht schon. Und dann soll er nämlich täglich darin lesen. Da heißt es dann gar nicht unbedingt, dass er jeden Tag alles durchlesen muss. Aber täglich darin lesen und so weiter. Und dann kommt er nämlich genau auf den Punkt, den wir bei Psalm 1 hatten, nämlich glücklich ist der Mensch, der eben nicht das und das und das, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über dem Gesetz des Herrn Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt in den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht, und was er tut, das gerät wohl. Also, das, was Gott für den König angegeben hat, ist genau das, was in Psalm 1 beschrieben wird. Und darum kann Gott auch, dadurch, dass er sein Wort halt auch noch mehr mit reinbringt und der darüber noch nachbrüten soll und es durchkauen und alles, dadurch kann Gott das Herz viel besser lenken. Also der König ist eben gesalbt als Bild dafür, dass er den Heiligen Geist hat. Und dann aber auch durch die Bibel, die ja auch vom Geist Gottes gewirkt ist. Und je mehr ich das Wort Gottes in mir aufnehme, desto mehr ändere ich mein Denken und eiche mich ein auf Gottes Denken. Und je mehr ich das tue, desto mehr kann Gott mir auch damit vertrauen, dass ich auch die Dinge erbitte. Und selbst wenn ich eine Sache erbitte, die eigentlich am Anfang nicht gut für mich wäre, dann bereitet Gott sie halt hinter den Kulissen noch ein bisschen besser vor für mich. Und dann funktioniert es auch. Und deswegen daneben, du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch und verweigerst nicht, was sein Mund bittet. Wörtlich sogar noch die Lippen, also nicht nur der Mund, die Lippen an sich, die sollen bitten. Und das ist auch wieder so eine schöne Sache beim Gebet. Es hilft, den Mund zu bewegen. Warum? Weil ich mich dann nicht ganz so schnell ablenken lasse. Also, Vater Unser ist dann so drin, da lenkt man sich dann doch wieder mehr ab, da muss man vielleicht sich noch ein paar andere Sachen überlegen, aber wenn ich die Dinge vor Gott bringe, während ich sie ausspreche, selbst wenn es ohne Stimme ist, wie es Hannah gemacht hat, ich bin aktiver dabei. Und das ist übrigens jetzt der Vers, bei dem mir das erstmal noch so richtig schön aufgegangen ist. Es gilt ja auch mir. Also in Tübingen hat man Hebräisch 1 belegt als Anfangssemester. Da hat man Hebräisch ordentlich gelernt. Und dann konnte man aber Hebräisch 2 machen. Hebräisch 2 war einfach, der Hebräisch-Professor hat gesagt, komm, wir lesen dieses Semester dieses Bibelbuch oder machen daraus ein paar Sachen. Und dann waren im einen Semester Psalmen dran und ich als Hebräisch-Freak habe mich eigentlich fast immer damit reingesetzt. Hat ihn auch immer sehr gefreut, dass er dann wenigstens einen hatte, der sich auch darüber gefreut hat. Also es gab diejenigen, die zum Examen wieder auffrischen mussten, die ganz gebrochen gelesen haben und die Freaks halt, die gesagt haben, kein Problem, lese ich runter, übersetze ich einfach schnell. Ich war halt von den Zweiten. Und dann war dieser Vers dran und ich habe mir erstmal gedacht, ja toll, das ist ja für den König. Das ist jetzt wieder sowas, wie ich es bei Psalm 19 hatte mit dem Honig, ne, wo das dann, wo man dann manche sagen, ja, Honig nur aus der eigenen Region, also quasi bei der Schrift nur aus dem Kontext. Und für mich erstmal, super. Und dann in dem Augenblick kam mir das eben. Moment mal, ich bin ein König. Und dann wusste ich, super, ich darf mir diesen Vers zu eigen machen. Und dann halt zusammen mit Sprüche 21, Vers 1, war es eine wunderbare Kombination, dass ich sagen konnte, und ich darf darauf vertrauen, dass ich auch das Richtige bete. Und wenn ich nicht das Richtige bete, dann lenkt Gott mein Herz so, dass ich was anderes bete. Damit er mir nicht geben muss, was mich kaputt macht. Und das ist das Schöne dabei. Du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch und verweigerst nicht, was sein Mund bittet. Gott möchte uns geben, was wir uns wünschen. Manche Leute sind einfach so dran, die sagen nur, ja, Gott gibt die Dinge, um dich zu versorgen, gewissermaßen so gerade so mit der Nase über dem Wasser, damit du nicht ertrinkst. Nee, Gott reißt mich aus den Wassern, Psalm 18, setzt mich auf einen Felsen, und auf dem Felsen versorgt er mich mit allen guten Sachen. Und tatsächlich auch eben mit dem, was mein Herz begehrt. Warum? Weil Gott ein Vaterherz hat und ein Vater schenkt gerne. Natürlich, der Vater weiß natürlich besser, ich muss aufpassen. Dafür ist es dann gut, ein Großvater zu sein, wie es ein Pastor aus Amerika mal gesagt hat. Es ist die Aufgabe der Großeltern, die Kinder zu verderben. Man kriegt die Enkelkinder nach Hause, pumpt sie voll mit Zucker und schickt sie dann wieder zu den Eltern zurück. Das kann man so oder so natürlich dann, je nachdem, wie weit man das haben möchte. Aber genau, also Gott schenkt gerne und überschüttet. Und das macht er nämlich hier auch. Denn du überschüttest ihn mit gutem Segen. Übrigens, der Vers vorher hat mit Sela geendet, wir haben das ja schon gemacht, wir haben auch nicht drüber nachgedacht. Denn du überschüttest ihn mit gutem Segen und setztest eine goldene Krone auf sein Haupt. Also, dieses und kann man auch als Komma, als erklärendes Komma übersetzen, also nämlich indem du. Aber man kann es tatsächlich auch sagen, ihr kennt das Märchen Sternentaler, ne, wo das Mädchen da steht und soll das Nachthemd oder was auch immer sie da anhat, aufhalten und dann fallen die Sterne runter und sie ist überschüttet von den Goldmünzen. Und genauso dürfen wir uns das auch vorstellen. Sternenteile ist tatsächlich auch mit da in die Richtung hin, also von da geprägt. Und du setzt ihm eine Krone aufs Haupt. Es gibt ja Leute, gerade aus den frömmeren Kreisen, die dann so sagen, nein, eine Krone brauche ich gar nicht. Das ist etwas für andere. Ich brauche die Krone nicht. Sind so richtig schön demütig, aber halt falsch demütig. Weil, wie fühlt sich der Mann, wenn er sagt, Schatz, ich habe dir Blumen mitgebracht. Nein, ich brauche keine Blumen. Ich habe sie dir schon gekauft. Nein, bring sie wieder weg. Ich brauche keine Blumen. Also, wage zu behaupten, dass keine Frau so reagieren wird, aber genauso fühlt sich Gott dann, wenn er sagt, ich will dir eine Krone geben. Nein, die brauche ich nicht. Ich bin viel zu demütig dafür. Du bist der König, doch nicht ich. Und Gott sagt, nein, du bist doch auch König in mir. Wahre Demut ist anzuerkennen, dass ich auch ein König bin. Und deswegen ersetzt die Krone auf. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich habe am Anfang von 2021 eine Predigt gehalten, wir wollen Corona bekommen, weil Corona ja Krone heißt. Habe ich mir noch mal kurz angeguckt, was ich da für Kronen rausgesucht hatte. Die erste Krone, die vorkommt im Neuen Testament, ist die Dornenkrone Jesu. Die hat er aufgesetzt bekommen. Das haben wir hier also gewissermaßen, du überschüttest ihn mit Segen, das ist eine goldene Krone? Nee, das ist eine Dornenkrone, die er aufs Haupt bekommt. Aber diese Dornenkrone ist eben die ganz große Ehre, die Jesus im Himmel hat. Du bist würdig, zu öffnen das Buch und seine sieben Siegel. Denn du bist geschlachtet worden für die Menschheit und alles Mögliche. Also was dann noch bitte kommt, habe ich nicht mehr genau im Kopf. Aber die Dornenkrone, die hat alle anderen Kronen erst ermöglicht. Und das sind dann, dass Paulus den Philippern sagt, ihr seid meine Krone und Freude. Also mein Schmuck, den ich mit mir rumtragen darf. Sind die Menschen selbst. Dann gibt es die Krone der Gerechtigkeit. In 2. Timotheus 4, Vers 8, dass Paulus sagt, mir liegt bereit die Krone der Gerechtigkeit. Oder es gibt in Offenbarung 2, Vers 10 und Jakobus 1, Vers 12 die Krone des Lebens, die Gott eben auch denen gibt, die überwinden. Es gibt die Krone der Herrlichkeit in 1. Petrus 5, Vers 4. Und dann sagt Jesus zu der Gemeinde, siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit keiner deine Krone nehme. Also, Habgier ist in einer gewissen Weise auch christlich, dass ich das festhalte, was ich habe. Natürlich vor allem die geistlichen Güter. Aber in einer gewissen Weise darf ich auch die weltlichen Güter festhalten, in dem Sinne, dass ich sage, die sind mir ja von Gott gegeben. Andererseits kann ich die umso lieber loslassen, weil ich weiß, ich habe im Himmel genug Reichtümer. Wie kriege ich diese Kronen? Das ist so, wie man Corona halt bekommen hat. Man hat möglichst keinen Abstand gehalten. Also ganz eng an den anderen ran. Also ganz eng an Jesus eben ran, der die erste Corona hatte. Und ohne Maske. Und das Wort für Masken tragen ist im Griechischen das Wort für Heuchelei. Also ohne Heucheln, ohne etwas vorzumachen. Einfach so, wie ich bin. Und das ist das, Gott überschüttet mit gutem Segen und setzt eine Krone aufs Haupt. Die Krone, die wir in Jesus verdienen. Also es ist keine Krone, die ich mir selber verdiene, dadurch, dass ich ein guter Mensch bin, sondern es ist die Krone, die ich dadurch verdiene, dass Jesus in mir ist und durch mich die guten Dinge wirkt. Und dadurch belohnt Gott mich. Das ist so, als würde ich dem Rasenmäher hinterher ein großes Lob aussprechen dafür, dass er so wunderbar hin und her über den Rasen gegangen ist. Wobei, das Bild passt doch nicht ganz. Ich müsste noch im Rasenmäher drin sitzen und die Messer hauen. Er bittet dich um langes Leben, du gibst es ihm. Langes Leben für immer und ewig. David hatte langes Leben, 70 Jahre. Also, ne, für damalige Verhältnisse, heute ist das ja wieder relativ. Andere Könige hatten das nicht, vielleicht haben sie Gott nicht darum gebeten, vielleicht waren sie auch nicht ganz so nah dran. Und jetzt gucken wir uns Jesus an. Von Jesus heißt es in einem anderen Psalm, den habe ich gerade vergessen, welcher es war, ich meine 89, Herr, nimm mich nicht weg in der Mitte meiner Tage. Und Psalm 90 sagt ja von Mose dann, unser Leben wird 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind 80 Jahre und was darüber ist von übel. Und dann, also 70 halbiert, ist die Hälfte der Tage, circa 35, wie alt war Jesus? 33. Also in Lukas wird erwähnt, dass er 30 war, aus Johannes wissen wir, dass es 3 Jahre waren, sein Dienst, also 33. Er bittet dich um Leben, du gibst es ihm. Langes Leben. Aber Jesus ist doch mit 33 gestorben. Wie geht das? Das ist etwas Wunderbares, was wir in Jesaja 53 lesen. Und zwar nach diesen berühmten Versen mit durch seine Wunden sind wir geheilt. Da heißt es dann, wenn er sein Leben wie ein Trankopfer ausgeschüttet hat, wird er es wieder bekommen und lange Tage haben und Nachkommen haben in Fülle. Und das Schöne ist beim Wort lang, das kann alles Mögliche bedeuten und bei Jesus tatsächlich unendlich lang. Weil Jesus als der Gerechte in den Tod gegangen ist, hat Gott kein Recht gehabt, ihn im Tod zu lassen. Die Auferstehung Jesu ist der Richterspruch Gottes darüber, Jesus ist unschuldig gestorben, der darf nicht tot sein. Deswegen ist er wieder lebendig geworden und jetzt lebt er in Ewigkeit. Aber das Schöne ist, das dürfen auch wir bitten, langes Leben. Und wir dürfen auch gutes, langes Leben bitten. Also nicht wie bei den Griechen gibt es eine Geschichte von einer Göttin, die sich in einen Menschen verliebt hat. Und naja, der Mensch ist halt sterblich gewesen und sie fragt ihren Vater, Zeus, ob er den nicht unsterblich machen könnte. Zeus sagt, ja, mach ich. Aber weil die Griechen halt so sind, du hast nur so weit gebeten und nicht noch mehr, der Mensch wird immer älter. Also zerfurcht und alles Mögliche. Und das Schlimme ist auch noch, der fängt im Alter richtig an zu reden und seine Frau ist halt genervt. Was sagt sie sich? Ich verwandle ihn jetzt in eine Heuschrecke. Dann kann er jetzt zirpen auf der Wiese und das macht dann, da höre ich ihn dann nicht mehr ganz so. So ist Gott nicht, der gibt Leben im Überfluss. Johannes 10, Vers 10. Er hat große Herrlichkeit durch deine Hilfe. Da haben wir nochmal das Wort Yasha. Also genau dieses Wort, dass Gott hilft, dass Gott rettet, dass Gott heilt, dass Gott heil macht. Und auch nochmal wieder, die Herrlichkeit hat der König nicht aus sich selbst. Die habe auch ich nicht aus mir selbst, sondern die ist von Jesus tatsächlich dann eben hier, durch deine Hilfe, durch Yeshua. Durch Jesus habe ich diese Herrlichkeit. Und zwar diese Herrlichkeit Gottes, die ich eigentlich nicht habe. Und in Römer 3, es ist kein Unterschied, alle sind Sünder und haben nicht die Herrlichkeit Gottes. Oder bei Luther die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Geht beides zu übersetzen. Aber jetzt habe ich Jesus, habe ihn angezogen und habe dadurch die neue Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit, also eine größere Herrlichkeit als der König damals, aber große Herrlichkeit, nämlich himmlische Herrlichkeit. Pracht und Hoheit legst du auf ihn. Kann man natürlich dann eben damit sehen, was der König jetzt für Kleider anhatte und alles Mögliche. Aber sonst auch, was um ihn herum ist. Also bei Salomo, die Königin von Saba, kam und sie hat anhand der Kleider, die Salomos Diener gesehen haben und anhand der Treppen und alles Mögliche gesehen, es muss ein Gott in Israel sein. Also an den einfachen Dingen, an dem, wie die Diener gekleidet waren, an dem, wie die Treppen aussahen. Das war so eine Pracht, die aber weltlich nicht zu erklären war. Deswegen hat die Königin von Saba gewusst, hier muss ein Gott sein. Du setzt ihn zum Segen ewiglich. Du erfreust ihn mit Freude von deinem Antlitz. Also das Erste ist, du überschüttest ihn mit Segen und jetzt du setzt ihn zum Segen. Das ist genau das, was Gott Abraham gesagt hat. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und das ist tatsächlich das, eigentlich kann ich den Segen nur dadurch richtig empfangen, indem ich ihn weitergebe. Also natürlich, es gibt Segen zum selber genießen. Wenn ich ein Essen vorgestellt bekomme, dann darf ich das selber essen. Ich muss das nicht weitergeben. Sonst denkt am Ende noch der Koch, schmeckt ihm das nicht? Habe ich nicht gut gekocht oder was auch immer? Aber bei Gott ist das so, ich kann diesen Segen vor allem dann erst richtig genießen, wenn ich von dem, was ich bekommen habe, weitergebe. Passt nochmal wieder mit dem in Vers 4 beim letzten Psalm zusammen. Er gedenke deiner Opfergaben, um es jetzt mal anders zu übersetzen. Dass Gott sieht, okay, der gibt weiter von dem und dafür kriegt er dann von dem anderen Guten eigentlich sogar noch mehr. Und das ist dann dieser in Anführungszeichen Teufelskreis, wenn es nicht so göttlich wäre. Du setzt ihn zum Segen ewiglich. Und dieser Segen bedeutet auch, gerade das, was in den Sprüchen auch steht, dort wo ein Gottesfürchtiger regiert, da geht es dem Volk gut. Es gibt die Leute, die sich dagegen auflehnen, die in ihrer Bosheit leben wollen und die sogar, wenn der König hineinkommt und aufräumen will, sich so dagegen wehren. Aber andere Leute merken dann schon, nee, da wo derjenige regiert, der Gott fürchtet, da geht es uns gut. Da kommt der Segen tatsächlich hier dann auch durch den Herrscher auf das Volk. Darum ist es sehr gut und wichtig zu gucken, dass man nicht aufs Parteibuch der Leute guckt, sondern auf die Gottesfurcht. Und darum ist es tatsächlich auch wichtig, dass eben gottesfürchtige Leute in der Politik sind. Also nicht einfach bloß, dass sich die Christen raushalten. Sie dürfen sich bloß davon nicht gefangen nehmen lassen. Das ist wichtig. Und das ist das, was dann da nochmal mit dem Königsgesetz, dass der halt ständig in der Bibel lesen soll, damit ihn das nicht gefangen nimmt, was um ihn herum ist, sondern dass er auf die Politik von Gottes Wort aus gucken kann und nicht von der Politik aus auf Gottes Wort. Dann eben nochmal, du erfreust ihn mit Freude vor deinem Antlitz. Also erfreuen und Freude ist tatsächlich das gleiche Wort im Hebräischen, also vom gleichen Wort her. Wo? Vor deinem Antlitz. Also genau vor Gott. Vor Gott darf er sich freuen. Also so wie eben Vater gibt dem Kind ein Geschenk und das Kind packt das Geschenk aus, es ist ein neues Auto und das Kind fängt sofort an mit dem Auto zu spielen. Freude vor dem Vater. Der Mann gibt seiner Frau einen Blumenstrauß mit ihren Lieblingsblumen, völlig überraschend und sie ist begeistert, Freude vor dem. Genau so ist das. Natürlich noch viel mehr. Du erfreust ihn mit Freude vor deinem Antlitz. Denn der König hofft auf den Herrn und wird durch die Güte des Höchsten fest bleiben. Das Wort hoffen hatte ich erstmal gedacht, ob es vielleicht das gleiche Wort sei wie bei Harre des Herrn. Aber nee, es ist tatsächlich nicht dieses Festhalten, das Entspannung ist, sondern das Wort hatten wir auch schon mal früher. Das heißt so viel wie sich aufstützen auf etwas, darauf verlassen, Vertrauen setzen auf, dass man darauf festbleiben kann. Hoffen auf den König, Vertrauen auf ihn, zu sagen, daran kann ich mich festhalten. Darauf vertraue ich. Und den Blick dahin gerichtet und nicht, was um mich herum alles an anderen Sachen ist, sondern dahin. Und dann heißt es dann eben auch drin, durch die Güte des Höchsten wird er festbleiben. Das Wort Güte ist Chesed, kann man mit ganz vielen anderen Sachen auch noch übersetzen. Also Güte tatsächlich eben auch Gnade, Freundlichkeit, Wohlgefallen und alles Mögliche noch dazu. Durch all das, was Gott in seiner Gnade, in seiner Liebe kann man übrigens auch übersetzen, hat das mittlere Hebräischlange auch gemacht, dadurch bleibt der Fest. Und zwar durch die Güte des Höchsten. Ganz wichtig, darüber ist keiner. Nicht, dass der Mensch sich sagen müsste, oh, vielleicht kommt mir die doch noch abhanden, wenn da eine höhere Instanz ist. Nein, es gibt keine höhere Instanz als Gott. Und durch seine Güte bin ich fest. Es ist ein köstlich Ding, dass das Menschenherz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Und wenn ich mir mehr und mehr bewusst mache, dass Gott ja gut zu mir ist, dass er liebevoll zu mir ist, was eben alles freundlich, was alles dieses Wort Chesed bedeuten kann, das dürft ihr dann einfach mal blueletterbible.org, guckt ihr genau diesen Vers nach, da müsst ihr bloß aufpassen, das ist im Englischen ein Vers davor, also eine Versnummer drunter. Und dann ist das auf Wort auch angegeben und dann braucht ihr natürlich am besten ein englisches Lexikon, um dann nochmal zu gucken, wie heißen diese Worte jetzt eigentlich im Deutschen. Aber auf alle Fälle, da könnt ihr das genau gucken. Oder ihr guckt euch die Bibelverse an und dann guckt ihr im Deutschen nach, wie ist das da übersetzt. Na, da drauf gucken. So ist Gott und so ist er mir gegenüber und darum bin ich fest. Und dieses Festbleiben hat auch wieder mit dem zu tun, was es bedeutet zu glauben. Dass ich unverrückbar bin, ganz gleich wie die Umstände um mich herum sind. Ich bin genauso fest wie dieser Baum gepflanzt in den Wasserbächen. Deine Hand wird finden alle deine Feinde. Deine Rechte wird finden alle, die dich hassen. Da haben wir übrigens mal wieder die Hand des Herrn. Hatte ich ja auch mal die Predigt gehalten. Gottes Hand ist, was die Feinde angeht, zum Fluch und Verderben. Und was seine Kinder angeht oder halt sein Volk angeht, ist für die zum Segen. Und zwar zum Segen mit Überfluss, dass er auch, also er nimmt von den Feinden und gibt es den anderen, dass alles, was die an Gütern, was den Feinden gehört hat, dass das seinem Volk gehört. Das bedeutet die Hand. Und jetzt eben die Hand wird finden alle deine Feinde. Das heißt nicht, dass Gott, also Gott läuft so mit, so wie das eiskalte Händchen rum, ne? Sondern Gott streckt seine Hand aus und sie kommt auch dahin. Also ne, nicht so, wie ich jetzt vorbeigreife an dieser Flasche, sondern die Hand findet, was sie will. Die Hand findet, wohin sie soll und für die Feinde ist das halt nicht gut. Und eben deine Rechte, das ist eben die Hand, mit der man alles richtig macht im Orient, die wird was tun? Sie wird finden, die dich hassen. Dass Gott guckt, wer verhält sich dem König gegenüber, auf welche Weise? Also, wer zu Gott gehört, der ist gehasst von der Welt. Sagt Jesus ja auch. Aber das Schöne ist eben, also, das haben die Jünger ja nicht nur gehört und gesagt, oh, wir Armen, wir sind verloren, sondern sie haben trotzdem noch gewusst, solche Verse gelten ja trotzdem. Also alle, die dich hassen, die wird Gottes rechte Hand finden. Das heißt, sie haben gewusst, wir sind zwar gehasst von der Welt, aber Gott ist ja auf unserer Seite und er streckt seine Hand aus. Und selbst wenn wir leiden müssen, mitunter bis zum Tod, dann werden die Feinde trotzdem ihr blaues Wunder erleben. Und Gnade ihnen Gott, dass sie sich vorher bekehren. Also, das finde ich so schön. Auch wenn wir als Mensch, als Christen halt wissen, wir sind gehasst von der Welt und verfolgt und alles Mögliche. Aber trotzdem dürfen wir auch wissen und das über uns bekennen, dass ja Gottes Hand für uns ist. Und wie oft werden wir nicht gerettet aus der Situation, weil wir das mit der Hand nicht im Hinterkopf haben. Weil uns das mit der Hand nicht bewusst ist und dass wir der Hand sogar befehlen dürfen. Du wirst es mit ihnen machen, wie im Feuerofen, wenn du erscheinen wirst. Also da ist tatsächlich jetzt schon mal ein Blick auf das, was wir eigentlich erst viel später haben in der Offenbarung. Dass das Gericht mit Feuer ist. Also, du wirst es mit ihnen machen, wie im Feuerofen. Vor Gottes Zorn ist nämlich niemand sicher. Der Einzige, der von den Feinden sicher ist, ist derjenige, der sich geistlich sozusagen töten lässt. Also der sagt, ich sterbe mir selbst, ich nehme doch jetzt auch das Kreuz Jesu für mich in Anspruch. Das sind die einzigen Feinde, die den Zorn nicht miterleben müssen. Aber die anderen, oh, oh, oh. Feuer wird sie fressen. Feuer ist ja wirklich komplett verzehrend. Das Wortbild im Hebräischen für das Feuer ist der starke Verzehrer, also der frisst alles. Und ihr habt das bestimmt selber schon mal mitbekommen, wo etwas verbrennt, also Hausbrand oder so. Die Leute haben von dem mitunter gar nichts mehr, was im Haus war. Und die einzige Variante, wie ich vor dem Feuer gerettet bin, ist, dass ich mich ganz nah zu Jesus halte. Und zwar so nah, dass ich unter seine Flügel komme. Das ist ja das, was Jesus gerufen hat, Jerusalem, Jerusalem. Und dann, wie oft wollte ich dich wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nehmen? Weil Gott die Hühner so geschaffen hat, dass unter den Flügeln tatsächlich sogar ein Feuer keine Macht hat. Zumindest, keine Ahnung, also ich habe es, aber wenigstens so weit, dass die Küken überleben können. Der beste Punkt beim Gericht ist bei dem, der das Gericht ausübt. Und das nicht, weil er dann sagt, stell dich weg, dass du da nicht hinkommst, sondern stell dich mit unter mich, ich trage das Gericht für dich. Und dann hat das Feuer eben Jesus getroffen. Die Feinde. Sollte es treffen, uns seine Feinde, aber wir sind unter seine Flügel gekommen und darum trifft es uns nicht. Der Herr wird sie verschlingen in seinem Zorn. Feuer wird sie, also das hatten wir genau. Also du wirst es mit ihnen machen wie im Feuerofen, das hatten wir. Du wirst sie, wenn du erscheinen wirst, genau, also wenn Gott auf den Plan tritt dann eben, der Herr wird sie verschlingen in seinem Zorn, Feuer wird sie fressen. So, haben wir das alles gehabt. Ihre Nachkommen wirst du tilgen vom Erdboden und ihre Kinder aus der Zahl der Menschen. Das Wichtige dabei ist, Gott sagt nicht einfach pauschal, weil du ein Nachkomme von dem bist, darum darfst du nicht leben. Das ist was ganz Bekanntes, also kennt ihr bestimmt eben aus Hesekiel. Hesekiel in zum Beispiel Kapitel 18 zitiert ein Sprichwort, das die Israeliten hatten. Die Väter haben Trauben gegessen, den Kindern sind die Zähne stumpf geworden. Womit man gewissermaßen sagen will, die Kinder müssen die Sünden der Väter ausbaden. Und Gott sagt, ich will diesen Spruch bei euch nicht mehr hören. Jeder ist für seine eigene Sünde verantwortlich. Und so ist das auch. Also auch was Gott sagt vorher bei Mose, dann eben, der die Sünde der Kinder heimsucht bis ins dritte und vierte Glied. Aber das Heimsuchen, das bedeutet auch, dass Gott ankommt und sagt, willst du diese Sünde wirklich begehen? Oder willst du davon lieber Buße tun? Und dann diejenigen, die Buße tun, die müssen das Gericht nicht erleiden. Und bei denen gilt dann viel mehr, sondern der dann bis ins tausendste Glied Gnade erweist, denen, die meinen Namen fürchten. Und das ist jetzt hier, also die Nachkommen sind nicht einfach bloß eben die leiblichen Nachkommen, sondern das sind die, die auch ideologisch die Nachkommen sind. Haben wir jetzt eben, das ist ja eine der großen Herausforderungen, die jetzt Israel hat beim Gazastreifen, weil die Kinder schon so indoktriniert sind mit dem Judenhass, mit dem Hass auf Israel, also auch mit Moslems, die in Israel wohnen. So groß ist der Hass schon in die Kinder hinein, wenn man denen kein neues Herz gibt durch Jesus, dann werden sie diesen Hass weiterführen. Und das ist die wichtigste Aufgabe für uns als Christen, dass wir darum beten, dass die Palästinenser und natürlich auch die Israelis ein neues Herz bekommen. Denn sonst sind genau die Nachkommen auch die ideologischen Nachkommen und dann müssen sie vertilgt werden. Denn sie gedachten, dir Übles zu tun, genau, das ist das nämlich, und machten Anschläge, die sie nicht, und dann aber tatsächlich, die sie nicht ausführen konnten. Also natürlich, wir denken zurück an den 7. Oktober 2023, das war ein Anschlag, den sie ausführen konnten. Aber es gibt ganz viel, das nicht ausgeführt werden kann, was die Feinde eigentlich planen. Und wenn wir in die geistliche Welt gucken könnten, was der Teufel alles an Anschlägen gegen uns vorhat, was Gott aber abwehrt, weil wir unter unserem eigenen Iron Dome sind, nämlich unter dem Kreuz Jesu, unter seinen Nägeln, das ist sozusagen unser Iron Dome, dann werden wir feststellen, wow. Natürlich, sobald ich mich wegbewege vom Kreuz, kann mich der Teufel wunderbar treffen, wenn ich sage, ich kann es ja doch alleine. Aber wenn ich unter seinem Schutz bleibe, unter dem Schirm des Höchsten, da können neben mir die Leute durch alle möglichen Sachen umfallen, durch alles Mögliche, was in der Welt an Plagen, an wirtschaftlichen, an gesundheitlichen oder was auch immer durchs Land geht. Aber mich trifft es nicht, weil ich unter Jesus bin. Es betrifft mich vielleicht in einer gewissen Weise, aber nicht so, dass ich vernichtend geschlagen wäre. Sondern vielmehr so, dass ich sagen kann, ha, da hat der Teufel mir was gestohlen, ich habe ihn dabei erwischt. Und Salomo, als der Davidson, hat festgelegt, wer einen Dieb dabei erwischt, dass ihm was gestohlen, dass er was stiehlt, der muss es ihm siebenfach zurückerstatten. Wunderbar. Und dann kann ich dankbar sein dafür, dass mir der Teufel was klauen will. Es ist wunderbar, Kind Gottes zu sein. Die letzten zwei Verse noch, dann haben wir es geschafft. Denn du wirst machen, dass sie den Rücken kehren, mit deinem Bogen wirst du auf ihr Anschlitz zielen. Rücken kehren bedeutet, sie fliehen, sie laufen weg. Und dann ist aber das Krasse, eben, du wirst auf ihr Anschlitz zielen mit dem Bogen. Sie laufen doch wieder nur ins Messer. Also Flucht ist eigentlich ja, dass man Rettung sucht, aber für die Feinde Gottes gibt es keine Rettung. Sie fliehen vor dem Sohn, laufen in die Arme des Vaters, der sie aber halt dann niedermetzeln muss, oder sie fliehen vor dem Vater und laufen ins Messer des Sohnes. Die einzige Sache, wie uns das auch als Christen übrigens passieren kann, ist, dass ich ins Wort Gottes hineinlaufe, das ja auch das Schwert des Geistes ist, und ich feststelle, oh, da läuft mein Leben nicht, wie es soll. Vers 14 noch, Herr, erhebe dich in deiner Kraft. Das Wort Kraft ist genau dasselbe wie bei Vers 2. Also genau diese Kraft, die Gott dem König gibt, die Gott uns gibt, dass wir Dinge tun können, die wir eigentlich gar nicht haben. Und er soll sich erheben. Wenn sich der König erhoben hat, dann wird es ernst. Solange er auf seinem Thron sitzt, wird alles zwar noch herrlich regiert und alles Mögliche, aber sobald sich der König erhebt, wird es ernst. Weil er sagt, das ist jetzt persönlich. Für das andere könnte er noch Leute schicken. Aber sobald der König sich selber erhebt, sagt er, das ist persönlich für mich. Und wenn David jetzt eben sagt, Herr, erhebe dich in deiner Kraft, dass Gott aufsteht und sagt, jetzt bringe ich die Sache selber in Ordnung. Und wenn der, der der Höchste ist, der, den kein Engel bezwingen kann, der die Himmel und Erde gemacht hat, der selbst den Tod besiegt hat, wenn der aufsteht für mich, ist Gott für uns, er kann wieder uns sein. Der auch seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken. Wunderbar. Herr, erhebe dich in deiner Macht, so wollen wir singen und loben deine Macht. Also was sollen wir tun? Ihm Lob singen, und zwar selbst wenn ich nicht singen kann, ich darf auch lauten, ich darf auch fröhlichen Lärm machen für Gott. Aber eben nochmal singen mit dem, ich bin ganz dabei. Und loben, Gott loben für das, was er ist, weil ich weiß, das, was er ist, das tut er auch. Und das hat nochmal mit dem zu tun, was ich bei Hiob hatte, mit Elihu, der dann ja erzählt, was er da sieht, oder halt Gott gewissermaßen auch heraufbeschwört in dem Gewitter. So wie ich von Gott rede. Also, du bist mein Erlöser. Und was bedeutet der Erlöser? Du tust mir das. Natürlich ist das dann wieder, es hat gewissermaßen nicht mit Lob zu tun, sondern mit Dank, aber das passt ja, weil Lob und Dank ist damit verbunden. Ich erzähle mir selber und Gott, wer er ist, vor allem auch, was ich in dieser Situation brauche. Und dann tritt er genau als das für mich auf den Plan. Deswegen singen und loben seine Macht. Damit er aufsteht, singen wir. Wenn er aufsteht, singen wir. Und weil er aufsteht, singen wir. Jesus, danke, dass wir dir singen dürfen, dass wir dich loben dürfen, dass du uns so gut und reich beschenken willst. Danke dafür und danke, dass wir das immer wieder neu in unserem Leben erleben dürfen. Hilf uns, dass wir dranbleiben und nicht nachlassen. Amen. Amen.